Die elektronische Patientenakte oder Gesundheitsakte oder Bioakte ist der Schlüssel zu Ihrem digitalen Zwilling und damit für die nächste Stufe der Medizin, nämlich Präzisionsmedizin und noch besser Präzisionsprävention. Wenn Sie persönlich davon profitieren wollen, was beinhaltet diese Akte, wie benutzt man sie und wie steht's mit Ihrer Sicherheit? Und die heutige Episode wird gesponsert von Taledo Medical. Taledo Medical ist die kostenfreie Plattform des EU-finanzierten Startups Taledo zur diskreten Karriereplanung exklusiv für Ärztinnen und Ärzte. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird das Matching von Kandidat und Vakanz automatisiert und wertvolle Zeit im Bewerbungsprozess gewonnen. Erfahren Sie mehr unter www.taledo-medical.de. Ja, und ich freue mich, für das wichtige Thema einen sehr kompetenten Interviewpartner wiedergefunden zu haben, und zwar Diplom-Informatiker Andreas Lange. Wir haben uns auf Clubhouse kennengelernt, in dem es zurzeit viele Räume zur Digitalisierung in der Medizin gibt. Andreas Lange ist Unternehmer und Investor. Er ist Experte für Health IT und agile Leadership-Systeme. Er war Leiter der Business Unit Healthcare im Central Europe bei Pieto. Er engagierte sich als Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Gesundheits-IT, unter anderem als Experte für die elektronische Gesundheitskarte im Gematik-Beirat. Er ist zu erreichen unter andreas.lange@me.com, auf Twitter, Instagram und www.saos.one. Das Interview ist ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, ich verspreche nicht so viel, dass jede Minute lohnt. Ja, Andreas, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für die elektronische Patientenakte. Da liest man ja sehr viel drüber. Ich glaube, so viele Leute benutzen das noch nicht und einige haben vielleicht auch Bedenken. Und schön, dass wir das heute mal durchgehen können. Was ist das eigentlich? Wann kommt die? Was beinhaltet das? Und sollte man Bedenken haben oder nicht? Es hat ja angefangen damit, dass man den Papierwust, der so im Krankenhaus herrscht, so diese dicken Hängerordner oder diese Karteikarten, die ein Arzt so hat in seiner Praxis, dass man die doch langsam mal digital umwandeln wollte.
Ganz genau. Und das ist schon 15 Jahre her, da begann das Projekt.
Ja. Wahnsinn, wie lange das bei uns immer dauert, oder?
Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein Projekt, was einiges an Überlegungen fordert, weil so viele verschiedene Interessen dabei sind. Das heißt, die Leistungserbringer, die dann in diesen Akten auftauchen oder die sie entwickeln und entstehen lassen mit ihrer Dokumentation, sind ja aus unterschiedlichen Bereichen, ne? Also die niedergelassene Medizin, die Fachmedizin, die Krankenhäuser. Und dann haben wir natürlich, die bei diesen Akten auch mitsprechen wollten, die Patientenverbände. Dann hatten wir damals auch die Apotheken damit drinnen und auch natürlich die Krankenversicherung.
Es gibt ja schon welche, kommen da noch mehr? Also wenn man so im App Store schaut, gibt es ja eigentlich schon einige, ne?
Ja, es gibt welche. Jetzt müssen wir natürlich genau unterscheiden, was sieht man da jeweils im App Store? Das heißt also, es gibt ja Produkte, die nehmen einen gewissen Ausschnitt der Akte. Und es gibt Produkte, die umfassen halt die vollständige Akte. Aber dann kommt es darauf an, für wen jetzt die Akte ist. Ja, es gibt ja im Krankenhaus ein eigenes Aktensystem, in der Praxis ein eigenes Aktensystem. Dann haben wir ein Aktensystem, wo Krankenhäuser und Praxen miteinander zusammenarbeiten können. Und wenn jetzt der Patient noch reinschauen soll, sind wir genau bei der sogenannten EPA, von der man jetzt gerade aktuell viel spricht.
Ist da eigentlich angedacht, dass es quasi so eine deutsche EPA gibt, also praktisch ein einheitliches System, das dann mit allen Praxen, allen Krankenhäusern und allen Smartphones von Patienten kommuniziert und auch ein Datenformat hat?
Ja, grob schon. Also das ist aber nicht so, dass es dann ein System ist, eine Akte ist, sondern jede Krankenkasse hat quasi eine solche EPA entwickelt und hat auch den Auftrag, dies ihren Patienten zur Verfügung zu stellen.
Aber wird da nicht irgendwie 20 Mal das Gleiche entwickelt und keinmal so richtig?
Man könnte auch sagen, wenn es 20 Mal unterschiedlich entwickelt wird und manche Krankenkassen sind auch zusammengegangen. Das ist also nicht jede Krankenkasse hat eine eigene gemacht, sondern manchmal gibt es auch Gemeinschaften von Krankenkassen, die zusammen eine EPA entwickelt haben über einen bestimmten Anbieter. Aber man muss jetzt da keine Angst haben, dass das jetzt inkompatible Akten wären, sondern alle diese Aktensysteme jeder Krankenkasse oder jedes Krankenkassenverbundes benutzen die gleichen Schnittstellen. Ja, das heißt also, sie benutzen das gleiche Rein- und Rauslesen, die gleiche Annahmenkonzepte und die gleichen Aufbewahrungskonzepte. Und alle Aktensysteme haben auch eine Verordnung bekommen, wie sie die Daten anzeigen. Ja, das ist also nicht unterschiedlich. Die eine Akte kann es nicht schöner oder besser gestalten, was in der Akte steht, als die andere Akte. Die technischen Umsetzungen sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber Datenschutz, was angezeigt wird, Schnittstellen, die Interoperabilität zwischen den Akten, also dass ich auch mal zwischen der Akte wechseln kann, weil ich heute bei der Barmer versichert bin als Beispiel und dann wechsle zur Techniker Krankenkasse, dann kann ich auch meine Akte später wechseln. Das geht diesem Jahr noch nicht, aber ab 2022 ist das dann auch irgendwann möglich, dass ich dann meine Daten dann einfach mitnehmen kann.
Das habe ich mir gerade gedacht, weil ich habe jetzt zum Beispiel mir mal Vivi angesehen und Dr. Box und so ein paar andere. Und da speichert man ja auch Daten auf seinem Smartphone in der App dann zum Beispiel der Krankenkasse. Und die werden aber dann gleichzeitig irgendwo in der Cloud geladen oder gespeichert. Und wenn ich jetzt auch mal die Krankenkasse wechsle oder die App wechsle, dann komme ich über diese ähnliche Schnittstellen wieder an diese Daten ran. Ist das so gedacht?
Genau, also das wird eben zentral aufbewahrt an irgendeiner Stelle, also in der Cloud, wenn man so will. Und wenn ich dann die Krankenkasse wechsle, bin ich trotzdem in der Lage, die Daten halt mitzunehmen, weil sie ja eben an einer zentralen Stelle parallel gespeichert sind. Mhm. Es gibt dann die Möglichkeit, Daten auch lokal zu speichern, weil ich sie einfach für mich lokal haben will. Aber ich bin nicht darauf angewiesen, das zu tun.
Mhm. Also du hattest gesagt, es geht los mit der elektronischen Krankenhausakte. Wie weit ist das denn so gediehen? Sind die meisten Kliniken, Krankenhäuser jetzt schon digital oder ist dann doch die Visite, so wie ich es noch kenne, mit so einem Papiermonster auf dem Unterarm liegend?
Also ich sage mal, die Krankenhäuser sind halb digital. Was sie auf jeden Fall haben, ist eine zentral gespeicherte Krankenakte, aus Sicht des Krankenhauses und da stehen alle wichtigen Daten drin. Das existiert auf jeden Fall. Da sind in der Regel auch Röntgenbilder drin, Befunde, Dokumentation etc. Wenn es dann in den leistungserbringenden Stationen ist, ist man auch hoch digitalisiert. Auf den Stationen, da wird es ein bisschen weniger, weil da habe ich diesen Medienbruch. Ich habe den Wagen, mit dem ich mache. Und dann bräuchte ich da schon ein Laptop vielleicht dazu oder ein mobiles iPad dazu und dann auch häufig in der Doppelfunktion ein iPad, zwei Smartphones zum Unterschreiben. Also es gibt da gewisse digitale Konzepte, wie ich auch die Visite digitalisiere. Aber häufig läuft die Visite dann noch analog. Es wird die Kurve fortgetragen. Aber nach der Visite gibt es eine Visitenausarbeitung. Die Highlights der Visite werden nochmal in eine zentrale Akte, die digital gespeichert ist, erfasst. Und auch Termine, die dann für den Patienten zu machen sind, weil er in die Radiologie geht, weil wir ein EKG brauchen, werden dann auch von der Station aus oben von einem Terminal digital angefordert. Hm. Und die Befunde wandern auch in diese Akte.
Und jetzt die Anbindung zum, sagen wir mal, behandelnden Arzt, Facharzt oder Hausarzt. Wie ist das dann?
Da gibt es einmal das E-Fall-Aktenkonzept. Das heißt, da können sich Akten zusammenschließen für einen gewissen Zeitraum, solange man diesen Patienten behandelt. Da kann dann eine Reha, eine Praxis und auch ein Krankenhaus eine Fallakte aufmachen. In dieser Zeit sind sie miteinander verbunden, die Daten. Und ungefähr ein Jahr nach Behandlungsende löst sich diese virtuelle gemeinschaftliche Akte dann auf.
Ach so, das ist jetzt nicht für den Patienten und alle seine Krankheiten, sondern das ist nur für diesen einen Fall, wo er im Krankenhaus war und Reha vielleicht. Okay.
Genau, das ist dann die Fallakte, die institutionell übergreifend dann halt gemacht wird.
Was ja schon mal ein Vorteil ist.
Das ist schon mal ein Vorteil. Das hilft dann bei der Zusammenarbeit. Es gibt aber auch noch lokale Projekte, wo quasi ein gemeinsamer Datenspeicher definiert wird, wo dann trotzdem schon irgendwo Lösungen gefunden sind, per abgesicherter Mail- oder Datenbankservern Daten auszutauschen. Oder über den E-Arztbrief werden Zwischenstände gemeldet. Also es gibt diverse Projekte, dass Akteure, die nicht in einer Institution sitzen, zusammenarbeiten können. Aber ich nenne das ganze Konstrukt einfach mal E-Fallakte.
Und wie ist das, wenn jetzt der Arzt, der den Patienten zum Beispiel ins Krankenhaus eingewiesen hat, noch 2 Jahre später in die Unterlagen reinschauen will? Das ist dann ja nicht mehr Fallakt.
Genau. Also in dem Moment wäre es ja so, dass der Hausarzt hat bei sich die Sachen gespeichert als Duplikat, weil die virtuelle Fallakte ist ja aufgelöst.
Ja.
Aber jeder Leistungserbringer hat bei sich die Daten schon stehen.
Ja.
Also ich habe die dann bei mir im Krankenhaus stehen, ich habe die dann bei mir in der Praxis stehen und ich habe die bei mir dann in der Reha stehen. Hätte ich da gerne eine Auskunft, könnte ich dann im Prinzip die Anforderung dorthin stellen und sagen, was ist von mir digital gespeichert? Das Recht habe ich ja als Patient, darüber Auskunft zu bekommen.
Das wäre dann die elektronische Patientenakte quasi.
Nee, das wäre jetzt noch manuell, nicht nur die Akte, sondern
Ich
speichere Daten von Patienten. Der Patient hat ein Auskunftsrecht. Genauso gut könnte ich mir ja auch einen Blick in meine noch parallel Papierakte zu werfen, weil ich hatte ja gerade geschildert auf den Stationen, das ist meistens noch nicht komplett digital. Also existiert in der Regel auch noch eine Papierakte, wo Befunde drin liegen. Die wird in den allermeisten Fällen beim Behandlungsende noch gescannt, so dass es eine wirklich komplette Akte gibt, die digital ist. Aber da kann es sein, dass man die noch mal 10 Jahre aufbewahrt in einem Krankenhaus und sagt, ich habe noch mal eine Papierakte, da steht alles drin und gleichzeitig habe ich eine digitale Akte. Aber das ist nicht die EPA, von der wir sprechen.
Mhm.
Das ist der nächste Schritt.
Das wäre doch eigentlich ideal, dass man, auch wenn man vor 20 Jahren operiert wurde, immer noch an die Bilder und so weiter rankommt, dass man sie zumindest für sich hat, ne?
Die Krankenhäuser speichern das schon mindestens 10, 20 Jahre lang ganz gut digital ab. Sie haben zwar nicht nur digitale Prozesse gehabt, um an diese Daten zu kommen, aber so eine echt elektronische Akte, zumindest zum Nachgucken, wenn der Patient wieder in das Krankenhaus kommt, die ist eigentlich vorhanden. Also der Zustand ist gar nicht so schlecht.
Aber gut, ich kann ja umgezogen sein oder spreche gerade mit meinem Facharzt durch, dass ich mal operiert wurde. Wäre es nicht eigentlich ideal in Zukunft, dass man dann zack über sein Handy irgendwie an die zentral gespeicherten Daten kommt? Ist das dann, was mit EPA angedacht ist?
Genau das wäre dieser Schritt. Das wird dann natürlich nicht so laufen, dass ich jetzt mein Handy hätte und sage, ich zoome mich mal jetzt in das Krankenhaus hinein. Damals bin ich da ja gewesen. Das Krankenhaus öffnet sich mal so einfach und dann schaue ich darin nach. Sondern das wäre jetzt in Zukunft so. Das heißt, wenn ich jetzt eine Behandlung hatte im Krankenhaus, dann könnte ich beim Entlassen sagen, bitte ladet das, was hier gewesen ist, in meine EPA.
Okay.
Das Gleiche kann ich dann auch beim Hausarzt oder Facharzt tun. Oder auch, wenn ich ein elektronisches Rezept bekomme.
Ja, das ist ja eigentlich für jeden Hausarzt oder Facharzt, wo der Patient vielleicht sogar mal zum ersten Mal ist, ein wahnsinniger Aufwand, sich über den Patienten wieder ein komplettes Bild zu machen, die gesamte Patientengeschichte, im Grunde genommen, welche Kinderkrankheiten hatten sie, welche Operationen hatten sie. Ich meine, sowas würde ja durch so eine Patientenakte wahnsinnig vereinfacht.
Genau. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich als Patient fleißig, sage ich jetzt mal, diese Akte einsetze und bei jedem Besuch den Leistungserbringer darum bitte, bitte stell mir die Daten hier ein und ich würde dann zu einem Facharzt gehen, dann hätte ich meinen Krankenhausaufenthalt da drin stehen in der EPA und dann hätte ich auch meine letzten Praxisbesuche drin stehen und vielleicht auch noch 3 Rezepte da drin stehen und dann würde ich zum Facharzt gehen, der könnte die dann öffnen und hätte ein komplettes Bild.
Aber du meinst, das muss immer der Patient verlangen? Also bei Entlassung vom Krankenhaus, bitte speichern Sie in meine EPA oder ist das irgendwann automatisch wird?
Ja, es wird einfach ein Feld sein bei der Aufnahme, wo man mit angibt, ob man das wünscht.
Okay.
Ja. Und das Krankenhaus muss ja auch schon in der Lage sein, diese Daten in so eine EPA zu speichern. Und da gibt es ja eine Übergangszeit. Also nicht jeder Leistungserbringer kann das jetzt schon. In diesem Jahr bekommen alle Patienten das Recht, sich eine Ehepaar von ihrer Krankenkasse finanzieren zu lassen oder öffnen zu lassen oder digital zur Verfügung gestellt zu bekommen. Aber nicht alle Leistungserbringer, Krankenhäuser und Praxen und Fachärzte sind in der Lage, jetzt schon reinzuschreiben. Das heißt also, wir werden dann einige haben, die das können und einige, die es noch nicht können. Bis 2025 müssen es aber alle können.
Parallel werden ja so Dinge eingeführt wie das elektronische Rezept. Im Grunde ist das ja eigentlich die gleiche Philosophie, die dahinter steckt, dass man Fehler und Umständlichkeiten im Papierformat versucht, durch elektronische Formate zu ersetzen. Ich kann es aus Niederlande sagen, dort sind ja papierne Rezepte verboten, weil da so viele Unsicherheiten bestehen. Fälschung, Schreibfehler, unvollständig verordnet. Und bei einem elektronischen Rezept kann man überhaupt keinen Verordnungsfehler machen. Und das ist auch immer eindeutig.
Fast. Wir haben jetzt da eine kleine Lücke noch. Also bei der Einführung des elektronischen Rezepts, was dann ja auch über die Akte laufen kann. Ne? Also ich stelle... Genau, es wird dann auch irgendwann Teil auch in der Akte abgespeichert sein. Also jetzt bekomme ich erstmal ein elektronisches Rezept. Dann habe ich auch als Patient, wenn ich noch keine Akte habe, einen 3D-Code auf einem Stück Papier. 2D-3-Code. Und das kann ich dann mitnehmen in die Apotheke und dann auch einlösen. Da ändert sich nicht so viel. Vorher war es halt der Schein und jetzt habe ich so einen Ausdruck. Der kann aber auch den Ausdruck zu Hause einscannen mit dem Code und dann auch in eine digitale Apotheke gehen und es dort auch einlösen. Ja. Und wenn er sogar eine Akte hat, dann steht auch dieses Rezept in der Akte. Es ist insofern eindeutig, wie der Arzt auch ein Tool benutzt hat, was ihn über eine Medikamentendatenbank führt. Also er wählt ganz gezielt aus einer Medikamentendatenbank einen ganz klaren Begriff aus.
Das hoffe ich doch.
Ja, aber wir haben hier so eine kleine Nuance eingebaut. Darauf hat man dann bestanden. Viele haben dafür geworben und sagten, sie wären in der Erfassung eines Rezeptes zu stark eingeschränkt ohne Freitextfeld. Und so ist das Freitextfeld zur Verordnung doch noch wieder hineingeflossen. Das heißt, es wird dann digitale Rezepte geben, in denen aber trotzdem ein Freitextvermerk steht, in dem man im Zweifel das einträgt, was man vielleicht in der Datenbank nicht gefunden hat. Und dann wird es natürlich unsicher und da muss dann natürlich jemand nachbearbeiten.
Ja, das kann ich aus Sicht der Apotheken schon bestätigen. Da steht dann manchmal der Arzneistoff und N1. Ja? Und der Patient erwartet dann eine 50er-Packung. N1 ist aber keine 50er-Packung. Ne? Und dann geht's los. Dann muss rumtelefoniert werden und so weiter. Also das wird es dann doch weiterhin geben.
Ja, also wir können dann froh sein, in dem Moment, wo der Hausarzt wirklich eine Datenbank dahinter nutzt, immer streng aus der Datenbank und das nächste Feld der Erreichungsform auch exakt über eine Software laufen lässt, die das sogar auch dann miteinander vergleicht. Aber wenn er dann sagt, ich finde es nicht, ich habe jetzt auch keine Zeit, dann schreibt er im Klartext was er möchte.
Verstehe.
Klartext ist natürlich immer noch besser, also mit Buchstaben auf der Tastatur eingegeben.
Als handschriftlich.
Als handschriftlich. Ne? Aber eine Fehlerquelle ist trotzdem da.
Ja. Vorteil ist dann, wenn dann der Apotheker auch noch die freiverkäuflichen Medikamente dort eingibt, dann kann ja im Grunde genommen im Hintergrund ständig ein Wechselwirkungscheck und so weiter oder ein Verschreibungsfehlercheck gemacht werden. Ne?
Genau. Also die Verhinderung der Kontraindikation war ja eigentlich die Uridee damals, als man die EPA aufsetzen wollte, sondern das war noch vor der EPA. Also vor 15 Jahren war der Urgedanke eine elektronische Gesundheitskarte zu führen und darüber eben auch das elektronische Rezept, das ist also noch ein Jahr älter, von der Idee her, sollte eben die Verhinderung der Kontraindikation. So. Und dieser Medikamentenplan, der jetzt auch in der EPA steht, der kann es dann ja verhindern, weil ich darin alle Medikamente habe, die ich gegebenenfalls nehme. Und darüber kann man dann auch einen Indikationscheck machen. Das heißt nicht nur, dass ein Arzt sieht, was habe ich jetzt vor Medikamente, sondern ich könnte ja auch in die Akte schauen und sagen, was nimmt der Patient sonst schon? Mit einer Einschränkung, der Patient ist ja nicht verpflichtet, die Akte einzusetzen, ist ja eine freiwillige Nutzung der Akte, also stehen nicht zwangsweise alle drin. Demzufolge muss der Arzt trotzdem fragen, nehmen Sie noch andere Medikamente?
Ich glaube, es gibt noch gar nicht so viele definierte Dokumente, ne, für die Patientenakte. Also klar, der Medikationsplan und dann noch ein Impfpass, glaube ich, soll reinkommen. Also genau. Ich persönlich muss zugeben, ich habe 4 Stück von denen, weil ich schon 3-mal vergessen habe, bei der Impfung meinen Impfpass mitzunehmen, habe ich immer 9 gekriegt. Und das ist natürlich super, wenn man die alle mal vereinen kann.
Genau, genau. Und da gibt es auch separate Lösungen zum Impfpass. Oder ich mache den Impfpass eben über meine EPA.
Ja.
Und da hatten wir gerade aufgezählt, ja, da ist dann schon der Impfpass drin. Da ist dann Anamnesebefunde drin, da sind Operationsbefunde gegebenenfalls drin, da ist der Entlassbrief drin, da ist eine Einweisung drin und der berühmte Brief von einem Krankenhaus an den Hausarzt oder auch den Brief vom Facharzt wieder zurück an den Hausarzt. Also solche Dokumente stehen da schon drin. Mhm.
Ja, und dann die Steigerung, ich glaube, die uns beiden am sympathischsten ist, ist eigentlich die elektronische Gesundheitsakte. Weil eigentlich sollte ja das Ziel von allem sein, dass man Krankheit vermeidet. Und dazu gehört Prävention dazu. Viele kennen wahrscheinlich sowas wie Health von Apple. Da werden ja so ein bisschen Gesundheits-, Fitnessdaten, Gewicht, Blutdruck inzwischen, Herzfrequenz, Unregelmäßigkeiten, wird ja alles erfasst. Da kann man ja dann durch ja komplexes Miteinander Verarbeiten von Daten vielleicht sehr früh Risiken sehen, noch bevor der Patient auch irgendein Symptom hat.
Genau, das hängt dann davon ab, wie strukturiert sind die Daten da drin. Ja, das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben Befunde und die sind eher als Dokument gespeichert, ne, als PDF, ohne dass sie ausgelesen werden mit einer OCR-Software.
Also keine echten Daten quasi, sondern praktisch nur PDFs.
Genau, da müsste ich ja eine Semantik-Tool darüber laufen lassen, ja. Was ist da eigentlich gemeint? Und dann könnte ich auch noch weitere Recherchen darüber machen. Da gibt es solche Tools, aber das ist natürlich nie einheitlich. Das wäre immer ein bisschen dem Zufall geschuldet, welches Tool ich da einsetze und welche Daten der Patient zufällig eingelesen hat. Beim elektronischen Entlassbrief zum Beispiel, da ist es schon so weit, oder modernerweise so weit, dass wenn man einen elektronischen Arztbrief bekommt, das ist dieser E-Brief, da hat man einmal ein sichtbares PDF, aber im Hintergrund ist eine Datei abgespeichert mit Metadaten. Und über diese Metadaten könnte ich natürlich dann auch eine Analyse machen. Oder was ganz Einfaches ist, dass wenn ich eine EPA hätte, könnte die EPA auch einfach die Vorsorgetermine hochstellen und sagen, also ich weiß ja, wie alt du bist und was jetzt ansteht. Du bist jetzt über 35 oder 50 als Mann. Ab jetzt steht dir die und die Untersuchung zu. Vereinbare doch mal einen Termin. Ja, also man könnte man ja auch aktiv auffordern zu gewisse Vorsorgeuntersuchungen.
Ja, ganz wichtig. Männer sind ja vorsorgefaul.
Genau. Ich glaube, nur 20% machen es. Ne? Bei den Damen ist es die schaffen es sogar auf 50%.
Ja, man denkt, das hängt damit zusammen, dass viele Frauen über den Frauenarzt und die Pille halt zumindest regelmäßig eine körperliche Untersuchung und Check-up haben und Männer haben halt sowas nicht. Die müssen dann schon aus eigenem Antrieb zu so einer Vorsorgeuntersuchung gehen. Aber schön wäre ja auch, wenn so einer Gesundheitsakte sämtliche Blutwerte auch über einen Zeitverlauf gespeichert würden, also tatsächlich die Daten, weil oftmals ist ja gar nicht mal der eigentliche absolute Wert, ich denke zum Beispiel an PSA bei Prostatakarzinomvorsorge, der eigentliche Wert ist ja nicht so sehr interessant, sondern wenn der jahrelang bei einem bestimmten Wert war und dann plötzlich ums Dreifache ansteigt, das ist interessant. Und dieser dreifache Anstieg, der kann noch niedriger sein als der Basalwert bei einem anderen Patienten, aber eben so ein Unterschied, ne? Also, oder wenn es Cholesterin oder Blutzuckerwerte und so weiter plötzlich ansteigen, sowas soll ja dann wahrscheinlich rein in diese Gesundheitsakte, oder?
Also das soll auf jeden Fall rein, wenn diese Verlaufsdaten da drin stehen, dann entstehen sie ja nur, wenn der Patient und der Hausarzt fleißig auch das immer machen. Ja? Also man erklärt sich wechselseitig bereit zum Einlesen und Auslesen und wenn beide da das akribisch machen, würden ja solche Verlaufsdaten da sogar drinstehen. Das hätte auch den Vorteil, wenn ich dann mal den Hausarzt wechsle, dass es dann nicht wieder von vorne anfängt.
Ja.
Bei einem bestehenden Hausarzt weiß ich, der schaut sich die Befunde der letzten 10 Jahre an. wenn ich dann vor ihm sitze. Aber habe ich die Praxis gewechselt, müsste man eigentlich darum bitten, dass die Daten mit rübergehen. Aber dann schaut man da nicht so gerne rein. Das hat jemand anders irgendwie anders aufgeschrieben. Das ist dann schon immer ein bisschen schwierig beim Wechsel. Deswegen wechseln ja auch viele nicht wegen dieser Daten. Der Wechsel wäre dann aber plötzlich möglich. Oder vielleicht noch ein Aspekt ist, aus irgendeinem Grund schaut vielleicht der Hausarzt nicht genau auf die Ansteigerung. Und eine elektronische Akte hätte so eine KI,
genau,
freiwillig laufen lassen könnte. Sagen auch viele, nein, Hilfe, dann werden quasi Ängste geschürt, weil die KI könnte plötzlich aufpoppen und sagen, hier musst du mal nachschauen, da wäre was. Und besser wäre es, wenn die KI nur aufpoppt, wenn der Patient beim Hausarzt wäre. Dann wird die KI laufen, aber nicht, wenn er alleine mit der Akte ist. Ja, darüber kann man streiten, wie mündig ist der Patient, wie selbstbestimmt, kann er damit umgehen. Es könnte auch nur eine Empfehlung sein, hier ist ein Wert angestiegen, es lohnt sich, das Thema beim praktischen Arzt anzusprechen beim nächsten Mal. Also das wäre dann so eine kleine Empfehlung, der sollte dann keine Angst schüren, aber einfach nur auffordern, klär das doch mal ab. Mhm. Ich finde das bei einem mündigen Patienten vollkommen in Ordnung. Aber darüber streitet man sich. Es gibt ja immer den anderen Begriff Dr. Google-Spiel. Ne? Das heißt, Die Patienten gehen ja trotzdem hin und suchen den ganzen Tag immer nach Krankheitsbildern und versuchen dort zu recherchieren. Und dort machen sie das ja eigentlich schon aktiv und dann teilweise komplett falsch. Mhm. Und das dann über die eigene Akte zu machen, in einem geschützten Raum, der dann auch noch intelligent Antworten geben kann, finde ich sogar viel besser.
Dann würde ich ja für eine Gesundheitsakte der Zukunft auch noch, wenn man jetzt sehr weit denkt, gerne sehen, dass da genetische Daten drin sind. Also ich würde ja vorhersagen, dass in 5 oder 10 Jahren so quasi jeder, der es will, für 100 Euro sein Genom sequenziert bekommt. Wir kennen auch so viele genetische Risiken bis dahin. Dadurch kommt Prävention in ein ganz anderes Level. Und wenn man das natürlich dann durch eine KI im Hintergrund, weil das ist einfach zu komplex, dass jetzt dann, sagen wir mal, ein Hausarzt sich alle 1000 Genvarianten, alle 100 Blutwerte ansieht, das schafft er nicht. Auch nicht in diesen 7 Minuten Zeit, die er hat für jeden Patienten. Also da wären solche KIs, glaube ich, Gold wert. Und man sieht das ja jetzt schon bei bildgebenden Verfahren in der Radiologie, was die für eine Power entwickeln. Also die, sagen wir, 90% der Routinearbeit eines Radiologen abnehmen können. Und teilweise auch besser sind. Also zum Beispiel war ja vor 2 Jahren publiziert eine KI, die Röntgenbilder beim Verdacht auf ein Lungenkarzinom sich angesehen hat und die haben sämtliche unnötigen Lungenbiopsien vermieden. Oder eine KI bei der Brustkrebsvorsorge, die sämtliche Brustkrebsverdachtsfälle erkannt hat und dann aber sogar lernen konnte und vorhersagen konnte, in einem Bild, wo möglicherweise ein Brustkrebs in 3 bis 4 Jahren entsteht. Also das ist eine gigantische Power und das würde ich alles als Nutzen einer echten Gesundheitsakte sehen.
Ja, also diese Bilderkennung ist schon extrem weit, auch was die Hautbilderkennung angeht. Also regelmäßige Bilder von der Oberfläche, der Hautstruktur ist eine super Krebsvorsorge, besser als das quasi noch klassisch zu machen, weil diese Datenbanken vergleichen dann auf ähnliche Fälle. Aber auch das mit dem Genom ist ein Thema, mit dem ich mich auch gerade intensiv beschäftige. Das ist also der Ansatz, dass man sagt, viele Menschen gehen ja hin und machen so eine Genomuntersuchung.
Ja.
Und dann geben sie dann ja die Daten an jemanden, der damit etwas ganz Spezielles will. Also der eine sagt, schick mir dein Genom und ich sage dir, aus welchem Land du ursprünglich kommst, ne, wo deine Vorfahren herkommen.
Ja.
Dann sage ich, du bist ein bisschen europäisch, ein bisschen asiatisch, gibt es ja solche Systeme. Dann gibt es jemand anders, der sagt, ich mache für dich eine Hochrechnung, ob du vielleicht irgendwann mal Diabetes bekommst. Mhm. Schick mir etwas von dir und ich rechne das für dich aus. Teilweise auch subventioniert. Und es ist immer wieder der gleiche Fall. Der Genom wird da abgespeichert, das Genom wird nochmal abgespeichert, nochmal abgespeichert. Und unsere Idee ist eben, mit mehreren zusammen, dass wir sagen, wir speichern das dann einmal ab. Also wenn man macht einmal eine neutrale Bestimmung, die dann vielleicht einmalig Geld kostet und danach lasse ich dann gegen diese KIs laufen. Also ich schicke nicht mehr irgendwas ein, jedes Mal neu, sondern sage, ich habe hier meine verschlüsselte DNA, gebe aber jetzt nicht meine komplette Identität her. Hm. und sage, KI 1, der du da auf Diabetes check, ich bin bereit dafür, sagen wir mal, irgendwas zu bezahlen. Es kostet ja auch jetzt Geld, aber jetzt kostet es immer so viel, weil man ja noch jedes Mal die Bestimmung neu macht. Mhm. Aber wenn ich die Bestimmung einmal hätte, könnte ich gegen diese verschiedenen KIs laufen lassen.
Ja, absolut.
So. Und darüber so eine Art Schnittstelle auszuhandeln, also indem ich quasi nicht mehr meine Patientendaten abgebe, sondern meinen DNA-Satz anonymisiert, aber eine Analyse zurück, das ist so im Moment so ein aktuelles Thema.
Ja, nee, finde ich ganz wichtig. Und der nächste Level ist, weil wir ja nicht nur unser Genom sind, also unsere eigenen Gene, dass man das Mikrobiom versucht zu erfassen, also in der Haut und im Darm zum Beispiel. Obwohl ich dann aber so ein bisschen skeptisch bin, ob es wirklich das Mikrobiom nachher der Schlüssel sein wird, um Gesundheitsschlussfolgerungen zu ziehen oder ob es nicht vielleicht doch eher die Produkte dieser Bakterien zum Beispiel sind, die wesentlich übersichtlicher sind und die ja letztlich die Wirkung des Mikrobioms vermitteln. Also da ändert sich gerade was. Also es gibt ja so Firmen, die versuchen, sämtliche dieser 7000 Darmbakterien zu messen und zu charakterisieren, soweit es überhaupt möglich ist, was, glaube ich, viel aussichtsreicher und auch machbarer mir erscheint, ist, dass man diese Metabolite dieser ganzen Bakterien misst, die ja dann Blutdruck beeinflussen können und so weiter.
Ja, aber das ist natürlich nochmal eine weitere Komplexitätsstufe.
Ja, genau. Und die endliche dann ist das, was man Exposom nennt. Also praktisch alles, was noch von außen auf unseren Körper einwirkt. Durch unser Verhalten natürlich. Also das ist auch eben Rauchen, Alkohol trinken, schlechter Schlaf, schlechtes Stressmanagement, aber auch Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung. Weil das ja auch mal später sehr wichtig sein könnte. Ich habe zum Beispiel, sagen wir mal, Risikogene für Asthma oder COPD. Und dann macht es eben einen Unterschied. Wohne ich in der Großstadt an der Hauptverkehrsstraße oder wohne ich irgendwo auf dem Land in fantastischer Luft? Und es ergibt sich möglicherweise nie ein Risiko für COPD oder Asthma bei mir. Und das kann natürlich dann auch wieder so eine Gesundheitsakte, die meine Bewegung erfasst oder erfasst, wie viel und wie gut ich schlafe oder ob ich eben anhand von GPS-Daten mich ständig an einer Hauptverkehrsstraße aufhalte, weil ich da eben nun wohne. Sowas kann dann integriert werden. Und das ist wirklich keine Fantasie, sondern dieses Jahr sind zwei Arbeiten rausgekommen, dass das Herzinfarktrisiko beeinflusst wird durch nächtlichen Lärm, nächtliche Ruhestörungen oder Leute, die in der Nähe von Flughäfen wohnen, erhöht wirklich das Herzinfarktrisiko. Oder auch Licht nachts. Also man spricht ja jetzt schon von, ich glaube, Lichtverschmutzung, wenn zu viel Licht nachts ins Schlafzimmer eindringt, dass auch das natürlich den Schlaf beeinflusst und darüber wieder das Herzinfarktrisiko erhöht. Und all das fasst man unter Exposom zusammen und wird am besten auch in einer Gesundheitsakte an einer Stelle versammelt, damit eben die KI alles einrechnen kann. Also ich halte das für eigentlich essentiell.
Genau, ich würde sogar die vage Prognose, dass wir von der DNA-Analyse, da werden wir in nächster Zeit irgendwo hinkommen, das sehe ich als realistisch, und die externen Faktoren, also die Exposom-Faktoren, sehe ich sogar eher digital erfassbar, monitorbar und auch in Algorithmen zu einer KI verpackbar, als das Thema mit den Darm.
Ja, denke ich auch. Das ja, ist,
also, wir haben jetzt für uns so mal entschieden, dass wir das mit den Darmbakterien mitverfolgen.
Genau.
Und nur auf das Thema Ernährung mit einbeziehen.
Ja.
Und die Ernährung aber einfach als Exposom bezeichnen.
Also, genau.
Genau. So. Und das ist so die Methode, dass wir sagen, diesen Bereich überspringen wir einfach mal, weil der Aufwand 80-20, wie viel wir Energie da reinsetzen.
Exakt. Müssen, Pareto-Prinzip.
Genau, da würde man sagen, komm, da lasst uns noch ein bisschen auf große Erkenntnisse warten. Aber hier Umwelt, und da gibt es ein Thema, was ich ganz nach vorne geschoben habe, nach und nach, weil immer mehr Erkenntnisse dafür kamen, war eben das ganze Thema Schlaf.
Absolut. Das klingt so trivial, aber die Auswirkungen von unzureichend oder also von der Länge her und von der Qualität her unzureichendem Schlaf, die sind wirklich dramatisch. Das ist ein, also, das Alzheimer-Risiko schlechthin.
Ja, also es ist wirklich, ich habe mit allen möglichen, ich habe mal mit Ernährung war mal so ein Fokus. Dann war ein großer Fokus auf Bewegung und. Aber wenn ich jetzt alle diese Phasen meiner Entwicklungsgeschichte, also was ich alles so betreut habe und Projekten gemacht habe, gibt es keinen Faktor, der so viel Einfluss hat, ja, wie das Thema Schlaf. Das heißt, das schlägt tatsächlich noch das Thema Bewegung oder Ernährung, ja, fast. Ja, das heißt, absolut, ich kann jetzt nicht sagen, komm, iss, was du willst, beweg dich nicht, Hauptsache du schläfst gut. Das will ich damit nicht sagen. Aber die Einflussfaktoren auf Schlaf oder zum Beispiel, was man lange Zeit auch unterschätzt hat, dass man im Alter weniger schläft, weil man weniger Schlaf braucht, ist so ein Mythos, der, ja, daneben ist. Und dann Leute wiegen sich dann in Sicherheit, wenn sie älter werden, weil sie plötzlich weniger schlafen, weil das ist, gibt es keinen Zusammenhang. Das heißt, auch im Alter brauche ich meine 7 bis 8 Stunden.
Natürlich.
Und wenn ich da immer kürzer schlafe, ich will jetzt nicht auf die Diagnostik eingehen, gibt es aber Gründe, warum diese Leute kürzer schlafen, und denen muss man wirklich hinterhergehen. Und dann findet man einen Weg, wieder mehr zu schlafen, und dann ist es sogar ein Teil der Diagnosestellung. Ja. Und das ist hervorragend für diese Akten, ja, weil das kann ich nämlich zusammenbringen. Licht, Einflussfaktoren, Geräusche etc.
Genau. Es ist ja so, dass 7 Verhaltensweisen 80% aller Kosten für chronische Erkrankungen verursachen. Es sind erstaunlicherweise die ganz, ganz simplen Dinge. Sicherlich, es gibt auch genetische Risiken und was weiß ich alles. Und manche brauchen eben Arzneimittel. Aber was man durch gezielte Prävention erreichen kann, schlägt alles andere um Längen. Und ein Problem, das wir ja bei der Prävention im Moment noch haben, ist, dass wir allen alles empfehlen. Also im Moment kriegt ja noch jeder empfohlen, nicht zu rauchen, wenig Alkohol trinken, bewegen, pipapo und so weiter und so weiter. Und das wirkt natürlich irgendwie ermüdend, genau. Ja, weil das kann man schon gar nicht mehr hören. Ne? Und dann gibt es ja so Beispiele wie Helmut Schmidt hat sein ganzes Leben lang geraucht, auch noch Mentholzigaretten, und ist, glaube ich, über 90 Jahre alt geworden. Also wenn jetzt dem sein Hausarzt permanent empfohlen hätte, sie müssen mit dem Rauchen aufhören, dann kann man sagen, okay, also in dem Fall von Helmut Schmidt wäre dieser Hinweis nicht notwendig gewesen.
Ja? Aber der hatte halt eine andere Prädisposition
wahrscheinlich. Genau, genau. Und das ist eben auch wichtig, dass irgendwann Prävention präzise wird. Dass man sagt, okay, in der Tat, beim Rauchen brauchst du jetzt nicht so aufzupassen, aber Schlaf und dein Alzheimer-Risiko ist gewaltig. Wenn du nicht deinen Schlaf in den Griff kriegst, und da müssen wir wirklich genau hinschauen, dann wirst du mit 65 präsenil werden. Also da müssen wir hinkommen. Ich glaube, das ist auch zusammen mit genetischer Information ist das durchaus möglich. Es ist keine in der Ferne liegende Zukunftsmusik.
Ja, und das Thema Schlaf ist ja wirklich ganz extrem leicht zu diagnostizieren. Das heißt, ja, also, ich muss ja jetzt kein Gerät anstellen. Ich muss ja erstmal nur bewerten, schlafe ich jetzt genug oder nicht? Mache, ja, ich auf oder nicht? Das heißt, dann habe ich ja schon mal die ersten Aussagen, da stimmt was nicht. Und jetzt kann ich weitergehen. Mit allen anderen Sachen muss ich ja aktiv werden. Also, ich muss mal meinen Blutdruck messen. Ich muss mal eine Blutuntersuchung machen. Da muss ich ja aktiv was machen. Aber bei meinem Schlaf kann ich sofort feststellen, hier stimmt was nicht.
Ja, ich habe eine ganz tolle App auf meinem iPhone, die erfasst die ganzen Schlafphasen, ob ich geschnarcht habe, wie lange ich geschnarcht habe und so weiter. Und da habe ich mich ja durch, sagen wir mal, ein bisschen mehr Disziplin, auch rechtzeitig einen Computer abschalten abends und so weiter, von Schlafqualität 65, 70 auf fast konstant 100% hochgearbeitet. Und das spürt man. Also zum Beispiel dieses Nickerchen am Nachmittag, das habe ich nicht mehr nötig, weil viele denken, das wäre irgendwas Normales. Das ist überhaupt nicht normal. Das ist nur das Anzeichen dafür, dass der Nachtschlaf nicht erholsam genug war, und deswegen werde ich halt nachmittags müde.
Dann kommt ja der Espresso nachmittags noch.
Ja, genau. Ja, und viele denken so, das wäre normal, das müsste so sein und so weiter. Nein, das ist nicht normal. Muss nicht so sein.
Ja, es muss nicht so sein, obwohl es tatsächlich auch Untersuchungen gibt, dass wir Menschen ja 2-Phasenschläfer sind. Ja, das heißt also, von der Uhrzeit her gibt es bei uns die Veranlagung, dass wir neben dem großen Schlaf tatsächlich noch einen kleinen Schlaf haben dürfen können. Es gilt aber nicht unbedingt für alle, aber es ist nicht ganz falsch. Ne? Das heißt, okay, also nicht falsch, also der Powernap wäre nicht als falsch zu betrachten, wenn es einer tut und das gut kann.
Ja.
Aber die Indikation zu sagen, bin ich nachmittags müde, das ist eindeutig. Wenn ich zu stark müde bin nachmittags, habe ich nachts nicht genug geschlafen. Da haben wir natürlich das nächste Thema, Konsum von Kaffee. Ne? Ja. Also wann trinke ich die letzte Tasse? Wann begegne ich das erste Mal Licht draußen?
Genau.
Ne? Also es darf ja nicht zu früh sein, aber auch nicht zu spät. So, und da habe ich ganz viele Faktoren, die man mit einer intelligenten Patienten, ich sage nicht Patienten, also
Gesundheitsakte.
Der Begriff gibt es im Moment nicht so her. Wenn ich halt sage Gesundheitsakte, geht es auch immer darum, dass ich quasi eigentlich gesund sein will. Aber der Begriff EGA ist immer noch so stark, das ist so nah bei der EPA. Ne? Also,
das stimmt. Übrigens, da gibt es auch eine interessante Bewegung in den USA, die vermeidet dieses Wort gesund ganz. Gesundes Essen und was weiß ich alles, das hat ja immer so den leichten Touch von
Gegenteil.
Ja, oder Verzicht. Mhm. Ja. Und in den USA kommt jetzt so eine Bewegung zustande, die nennt sich Wellbeing. Und das ist ein gigantischer Markt. Das ist nichts Kleines, der beinhaltet Krankenhäuser, Ärzte, Apotheken, die machen aber nur ungefähr ein Viertel von diesem Markt aus. Und die wollen Prävention, gesunde Lebensweise völlig neu erreichen. Da wurde kurzzeitig der Begriff Wellness überlegt, aber der ist zu nah dran an Dampfbad, Spa und Massage und was weiß ich, schöner Urlaub. Deswegen haben sie den Begriff Wellbeing, also mir geht's gut, so ungefähr, ja. Und da gehören dann Sportvereine, Urlaubsangebote, aber auch Sportkleidung. Also es ist wirklich ein riesiger Markt, der sich miteinander verzahnt und quasi die Menschen auch durch Apps und durch so Nudging, auch durch Gamification in so eine gesunde Lebensführung quasi reinsaugt, aber ausschließlich mit dem Faktor Spaß und das ist doch schön und so weiter. Ja? Also ich halte das für sehr, sehr pfiffig, weil einfach du musst jetzt Brokkoli essen, weil es gesund ist, das funktioniert halt nicht. Ne?
Genau. Also wir hatten auch schon für uns beschlossen, dass wir in den digitalen Produkten, die wir zur Gesundheitsförderung bauen wollen, keines dieser Produkte wird Gesundheit da drin
unbedingt
haben. Obwohl Gesundheit natürlich weg von Krankheit ist, aber es ist so nah assoziiert.
Ja.
Ein Beispiel, also bei uns zu Hause, wenn ich jetzt sage, ich habe Bio-Schokolade gekauft, also nehmen wir als Beispiel, ne? Dann, also das, wenn ich jetzt sage, ich habe Bio-Schokolade gekauft, dann sagen die Kinder sofort, schmeckt nicht.
Genau.
Aber einfach schon, weil die konditioniert sind, du mit deinem Bio, sagen die dann immer.
Ja.
Können wir denn nicht mal einmal was Normales essen? Ja, genau. Also das heißt, da muss man dann wirklich aufpassen. Das ist der Begriff Bio und Gesundheit ist schon so gebrandet auf, ist ja Verzicht und schmeckt nicht und hat gar nichts mehr mit dem Uranliegen zu tun.
Genau, genau. Jetzt müssen wir einen Punkt noch ansprechen. Bei Daten und Digitalisierung gibt es natürlich das Thema Angst. Also ich weiß es selbst bei Ärzten, die vielleicht auch manchmal ein bisschen Transparenz scheuen, auch Kliniken scheuen möglicherweise Transparenz, aber natürlich Patienten haben auch verständlich die Befürchtung, mein Gott, was passiert mit meinen Daten? Und du machst ja nicht nur elektronische Gesundheitsakte, sondern auch Change Management. Also ich denke mal, eine Sache, die man zeigen muss, wenn du so eine Gesundheitsakte hast, dann hat das für dich Vorteile. Ich meine, das muss man irgendwann zeigen. Es klingt logisch, aber irgendwann muss man auch mal zeigen, dass es tatsächlich Vorteile hat. Aber wie überwinde ich jetzt dennoch vielleicht die Ängste? Weil Impfen weiß man hat Vorteile und trotzdem lassen sich Leute nicht impfen. Ne? Also allein zu zeigen, dass es Vorteile hat, reicht vielleicht nicht immer.
Genau. Also eines, was im Change Management das Wichtigste ist, alles, was verpflichtet ist, ruft Verschwörungstheorien. Ja, das heißt, in dem Moment, wo ich etwas muss, kommt sofort ein Generalverdacht. Das kann nicht gut sein, sonst werden wir es ja nicht müssen. Ja, das gilt für jedes Change-Projekt, egal ob man ein Unternehmen umorganisiert, eine neue Software einführen möchte. Das Beste ist, das größte Werkzeug, was am mächtigsten ist, dass es erstmal freiwillig ist. Es gibt sogar noch ein mächtiges Werkzeug dahinter, das heißt dann Knappheit. Das will ich jetzt nicht strategisch einsetzen, aber wenn man einen kleinen Schwenk macht zur Corona-Krise, dadurch, dass der Impfstoff knapp geworden ist und nicht für jeden zugänglich ist, ist der Impfwunsch von 50% auf 70% gestiegen.
Ach, das ist interessant.
Ja, wenn wir gesagt hätten, wir hätten für alle morgen, ne, also jeder kann morgen, dann hätten wir 50% Ablehnung gehabt. Ne? Dadurch, dass es knapp ist, ein knappes Gut, das heißt, ich habe es bekommen, ich habe den Zugang geschafft, bin durch die Tür. Ja, also guck mal, ihr habt es nicht geschafft. Das heißt, das ist ein knappes Gut und wer es geschafft hat, hat zwei Faktoren. Er kann sich selber schützen und er macht auch noch vielleicht einen Dienst an die Gemeinschaft. Darum werben die Leute sogar. Das heißt also, die Knappheit hat dir geholfen. Gleiche würde ich jetzt auch für die Akte ansetzen wollen. Die Akte muss freiwillig sein, wenn wir sie jetzt verordnen würden, mit einer Pflichtnutzung, hätten wir zwei Faktoren. Erstens würde man gucken, warum machen die das verpflichtend? Und dann wird man eine riesen Datenschutzdiskussion haben, was das gesamte Projekt verhindern wird. Das zweite ist, die Akte 1.1, so wie sie jetzt seit Januar erhältlich ist, kann noch nicht so viel. Es können auch noch nicht viele Leute Daten einstellen. Wenn ich die jetzt verpflichte, dann sieht man wenig Nutzen mit vielen Fehlern, die noch drinstecken. Und dann ist das ganze Projekt auch tot. Das heißt, jetzt soll es nur der nutzen, der es erstmal interessiert ist, der sagt, ich entwickle mit, ich helfe mit, ich bin einer der ersten Anwender. Wenn ich Fehler feststelle, melde ich die irgendwo. Ich möchte, dass das Thema sich weiterentwickelt und ich bin Teil der Community, die das Thema voranbringt. Auch als Patient. Ärzte, die als Erster mitmachen, sind Teil dessen, des Piloten und auch Krankenhäuser und Praxen. Das heißt, jeder macht mit. Wir haben alle das gemeinsame Ziel, hoher Datenschutz und auch maximalen Nutzen. Aber das klappt am Anfang natürlich noch nicht und deswegen machen alle freiwillig mit. Die Ärzte machen im Moment noch ja noch freiwillig mit. Die müssen allerdings 2025. Die Patienten müssen nicht Stand heute. Das heißt, die können freiwillig mitmachen. Und dann ändert sich ja dann auch das Verfahren. Ab 2022 habe ich dann auch die Möglichkeit, meine Akte selbst ein bisschen zu gestalten. Da kann ich dann, wenn da viele Dokumente drin sind und ich gehe zu einem Arzt, dann kann ich sagen, mein Arzt, mein praktischer Arzt oder mein Facharzt, der muss ja jetzt nicht die Daten sehen, als Frau vom Gynäkologen sehen oder wenn ich beim Urologen war als Mann, muss der nicht unbedingt der zweite Facharzt, mit dem ich gerade den Beinbruch bespreche, den ich aktuell habe, was soll der die urologischen Daten einsehen müssen? Ja, das heißt, das kann ich dann einfach verbergen. So. Da gibt es auch Kritiker, die sagen, was ist denn, wenn der Patient zu viel verbirgt? Dann können wir ja auch keine Kontraindikation verhindern. Aber das obliegt dann in der Sorgfalt beider. Erstens habe ich das Recht zu verbergen. Und wenn ich verberge, habe ich weniger Nutzen. Und wenn ich zu einem Arzt gehe, werde ich ja trotzdem gefragt, was ist der anamnestische Zustand? Und dann kann ich überlegen, ratter ich das mündlich runter oder lasse ich den kompletten Einblick zu? Aber das soll jeder für sich entscheiden. Was ist ihm wichtiger? Die Daten, der Datenschutz oder der getrennte Blick oder meine eigene Sicherheit?
Jetzt gibt es ja über die persönliche Nutzen-Risiko-Abwägung noch vielleicht rein technische Bedenken. Also ich kann ja sagen, nö, ich bin 100% dafür, aber wie sieht denn das eigentlich aus mit der technischen Datensicherheit? Wo liegen die Daten? Ich meine, man hört ja immer wieder mal, dass irgendwo gehackt wird. Sind die dezentral? Ist das praktisch Edge Computing oder liegen tatsächlich alle Daten von einem Patienten auf irgendeinem Server? Oder bleiben die alle praktisch dezentral im Krankenhaus? Aber wenn ich dann ja mal irgendwann sage, diese Krankenhausdaten und diese Daten von diesen drei Ärzten sollen in meine EPA oder Gesundheitsakte, dann müssen die ja irgendwo liegen.
Ja klar, also da gibt es natürlich unterschiedliche Konzepte der Datenhaltung. Ich kann jetzt mal ganz losgelöst, erzähle ich jetzt nicht von EVA, EPA, EGA oder was auch von der Akte es gibt. Grundsätzlich habe ich immer bei einer Lösung oder es gibt eine Gesetz, also entweder habe ich eine gesetzliche Lösung, weil der Gesetzgeber gesagt hat, dieses Konzept schreiben wir vor, dann hat das in der Regel auch in Deutschland eine maximale Datensicherheit. Also da in Deutschland muss man da keine Angst haben, wenn wir eine Gesundheitsakte bauen und die ist staatlich organisiert, dann ist die datengeschützt. Also da braucht man wirklich, also wird es kein anderes Land geben, wo es datengeschützt dazu geht. Und wir sagen ja sogar in Deutschland, lieber weniger Funktionen, lieber weniger Nutzen, Hauptsache datengeschützt. Also da würde ich immer sagen, okay, keine Angst. Das Zweite ist, dann kann ich ja Konzepte umsetzen, wenn wir zum Beispiel in dem kompletten Private-Bereich gehen, über den wir gerade gesprochen haben, dass ich quasi mein Schlafen, meine Lichtintensität, meine Ernährung, das muss ja nicht irgendwie in eine zentrale Akte. Hm. Ja? Da kann ich sagen, das sind wirklich meine Private-Daten und das reicht mir eigentlich, wenn die auf einem Handy liegen. Ja? Mhm. Und da gibt es eben Konzepte, dass man sagen kann, ich habe die Daten tatsächlich lokal bei mir liegen, aber es gibt Backups, die zentral sind, aber die sind quasi in der Blockchain verschlüsselt, so dass niemand mit diesen Daten was machen kann und auch einfach nicht darauf zugreifen kann. Ich habe da quasi so Replikas meiner Daten auf dem Handy. Ich kann auch sagen, ich mache gar keine, ich mache nur mein Backup. Da gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, lokale Speicherung, für Analysen gebe ich einzelne Daten hoch. Also den Fall, den wir vorhin konstruiert haben, alle meine Daten sind lokal, ich verzichte auf jegliches Backup. Trotzdem möchte ich meinen Genomdatensatz jetzt eine Analyse für die Früherkennung von Diabetes zur Verfügung stellen. Dann nehme ich den Datensatz aus der App, also die App lädt mir dann etwas Lokales hoch und stellt es dem anderen anonymisiert zur Verfügung. Die lokale Kopie ist alles, was ich habe und der Anbieter bekommt nur eine Kopie und nicht die Einsicht in meine ganze Akte über so eine Art Transfer. So. Da gibt es dann verschiedene Sicherheitsstufen, wie man das abwickeln kann. Und die Blockchain-Technologie zur Anonymisierung und zum eindeutigen Feststellen, wem gehört der Datensatz, bietet da ganz, ganz viele tolle Verfahren. Man muss auch wissen, dass wir zum Beispiel das aktuelle Impfticket, was jetzt gerade entwickelt wird, auch eben schon über diese Blockchain-Technologie abgewickelt wird. Mhm. Genau das Impfticket ist so ein Beispiel. Das Impfticket wird nicht zentral gespeichert. Also die Regierung speichert nicht alle Geimpften ab, sondern man bekommt ein Ticket, das kann ich mir auf mein Handy laden. Und das weist danach, dass ich geimpft bin, aber in der Blockchain steht der Datensatz.
Ich war jetzt bei so einem EU-Projekt dabei, wo es auch darum geht, dass Patientendaten, Studiendaten zu Forschungszwecken bearbeitet werden. Und auch das erfordert ja die Zustimmung des Patienten. Und dort ist es ja im Grunde genommen bisher so, wenn ich einmal meine Zustimmung gegeben habe, dann werden die irgendwo versammelt auf irgendeinem Computer, vielleicht nochmal sicherheitskopiert, vielleicht anonymisiert, aber die Daten an sich habe ich gar keine Kontrolle mehr, wo die eigentlich dann nach meiner Zustimmung landen. Und durch die Blockchain-Technologie ist die Nutzung der Daten immer an meine Zustimmung gebunden. Und so kann sogar, sagen wir mal, ein Patient sagen, okay, ja, ich mache da bei dieser klinischen Studie mit. Ich kann mir aber 5 Jahre später noch überlegen, nee, das war mir jetzt doch nicht recht. Und dann, ohne dass das irgendjemand merkt, werden meine Daten einfach diskret sozusagen aus der Analyse rausgezogen, weil die Daten sind nur mit meiner persönlichen Blockchain überhaupt zugänglich, also meine persönlichen Daten. Das ist schon eine tolle Technik.
Genau, da muss man nur eins dabei sagen, nicht, dass jemand sagt, oder hat er jetzt was Falsches gesagt hier im Interview, in einer Datenbank stehen meinetwegen schon alle Impfdatensätze oder diese Krankenakten, von denen du gerade gesprochen hast, zur Analyse. Ja. Aber der Zugang zu der Akte und der wird in der Blockchain verwaltet.
Genau.
Das heißt
genau.
Also, die Eindeutigkeit, wer ist es überhaupt und wer hat den Zugriff erlaubt? Ich komme nur über diesen Blockchain-Datensatz an die Identität dieser Akte. Ja. Da aber diese Blockchain, ähnlich wie der Bitcoin, eben nicht hackbar ist, also zumindest man müsste hunderte von Computern kapern, damit man das könnte, und das gelingt eben keinem, auch den besten Hackern aktuell nicht, habe ich einen sicheren Zugang als Ausweis zu sagen, hier ist meine Akte, darin kann man anonym arbeiten, wenn man die zur Verfügung stellt. Aber zu wissen, wem dieser Datensatz tatsächlich gehört, das geht nur über die Blockchain. Ja? Und ähnlich könnte man es dann auch machen, das liegt jetzt nicht in einer Datenbank zentral, sondern das liegt auch, die Daten liegen auf dem Handy. Und der Verweis liegt wieder in der Blockchain.
Wir arbeiten ja schon jetzt mit solchen epidemiologischen Datenbanken, zum Beispiel aus Dänemark oder aus Estland, die schon seit 20, 30 Jahren Patientendaten sammeln. Das ist natürlich ein wahnsinniger Schatz an Daten, zusammen noch mit Blutproben, um dann wirklich Frühdiagnosen, Hypothesen aufzustellen, die wirklich zu validieren. Hätte ich bei dem Patienten den Tumor 10 Jahre vorher voraussagen können und so weiter. Und soweit ich weiß, hat es in den letzten 20, 30 Jahren keinen einzigen Leak gegeben bei diesen Daten. Und das war noch vor der Erfindung von Blockchain, nicht? Also ich denke, man braucht sich da einfach keine Sorgen zu machen. Und die Blockchain ist ja nochmal mindestens eine Größenordnung an Sicherheit obendrauf.
Also, dass Papierakten gestohlen werden oder dass Papierakten beim Auslagern in ein Aktenlager verwechselt oder falsch weggehängt oder dann doch im Transport wegkommen oder durch einen Brand beschädigt oder durch einen Brand falsch sortiert. Also die physischen Probleme mit einer Aktenhaltung, wo dann auch Akten wieder mal, es gab ja so Skandale, wo mal Akten gefunden worden sind irgendwo. Das ist häufiger der Fall, als dass Akten quasi gehackt werden.
Ja.
Also in diese Zentren hineinzukommen, ist wesentlich schwieriger, als wenn ich jetzt morgen in ein Krankenhaus gehe. Jetzt vielleicht nicht unter Corona, wo alles registriert wird, aber normaler Stationsbetrieb ohne Corona, da gehe ich auf eine Station, warte einen Moment und ziehe ich mir eine Akte raus. Hm. Also, nichts einfach, das ist ja einfacher als ein Kaufhausdiebstahl.
Ganz zum Schluss noch, du sagtest ja, Akte 1.1 gibt es schon. Wo gibt es die denn?
Also jeder Patient hat das Recht, die EPA, ne, wir haben ja vorhin, sind wir ja schon zur EGA, zur Gesundheitsakte oder zur Private-Akte oder zur Bio-Akte, je nachdem, wie wir die nennen wollen. Also zur Akte, die mir wirklich komplett gehört. Aber die offizielle Patientenakte im deutschen Gesundheitssystem, also die EPA, da brauche ich nur einfach mal bei meiner Krankenkasse fragen. Jeder hat das Recht, seit dem 1. Januar 2021 seine EPA zu bekommen, die runterzuladen und dann über Daten der Krankenkasse mich dort quasi zur Teilnahme zu berechtigen. Seit Januar geht das. Version 1.1.
Ja.
Und die kann eben noch nicht das verbergen, von dem ich gerade gesprochen habe.
Das kommt dann ab 22 dann, ne?
Genau.
Ja. Ja, Andreas, ich danke dir. Das war allumfassend. Vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast. Fällt dir noch irgendein Punkt ein, der noch bekräftigt werden sollte?
Ich bin ja letztendlich ein Fan davon, dass man sagt, alles ist miteinander verbunden. Ja. Das heißt, ich mag das, dass Dinge nicht isoliert betrachten. Und deswegen ist dann das so wirklich der ganz wichtige Tipp, sage ich mal. Also wenn man sagt, Schlaf, Bewegung, Ernährung, Denken und Umwelt gehört komplett zusammen.
Ja.
Alles hängt voneinander ab. Das heißt, wenn ich mich richtig ernähre, schlafe ich besser. Wenn ich aber besser schlafe, ernähre ich mich auch besser.
Ja.
Beides hilft sich wechselseitig. Also das ist so eine Grunderkenntnis. Es gibt nicht eins, was am besten ist. Aber alles bedingt sich einander. Ne? Das heißt also, wenn ich mich bewege, schlafe ich auch wieder besser. Wenn ich aber mich besser schlafe, sind auch meine Muskeln besser erholt, bewege ich mich auch wieder besser. Genau. Und das in diesen Ring, dass man immer sagt, es gibt immer eine Abhängigkeit in beiden Richtungen. Beides bedingt sich und nichts ist höherwertig. Und da ist aber das Highlight meiner letzten Jahre ist, der super wichtigste Indikator ist der Schlaf.
Ja, absolut. Ja, das ist eben Systemmedizin, ne?
Genau.
Die durch Digitalisierung und solche Gesundheitsakten eigentlich erst ermöglicht werden.
Zumindest unterstützt.
Unterstützt,
ja. Genau.
Ja, ganz herzlichen Dank. Dann würde ich mal sagen, sprechen wir uns spätestens in einem Jahr wieder. Wir hören uns ja auch öfters auf Clubhouse, aber in einem Jahr schauen wir uns dann mal die Version 2 an.
Wir sind gespannt. Vielen Dank.
Ja.
Digital Twins, Mirror Image, Follow on, Follow on, Follow on, Follow on, me, Follow on.
Und der heutige Pharma-Song lautet Digital Twin, ist von Matchcode 5.0 aus deren 2020er Album Robots. Und ich fasse nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Die Version 1.1 der elektronischen Patientenakte ist seit dem 1. Januar bei Ihrer Krankenkasse oder privaten Anbietern erhältlich. Die Version 2.0 mit weiteren Freigabefunktionen ab 2022. Sie stellt die Weiterentwicklung der elektronischen Fallakte dar und geht hoffentlich irgendwann in die elektronische Gesundheitsakte. über. Enthalten ist der Medikationsplan, Impfpass, elektronische Rezepte, dann sobald dieses eingeführt wird, und nach weitere Dokumente. Eine sicherere Patientenakte als in Deutschland wird man sich nicht vorstellen können. Und sie stellt den ersten Schritt zu ihrem digitalen Zwilling dar, der nach und nach mit ihrem persönlichen Genom und ihrem Exposom ergänzt wird, damit sie von den Innovationen der Systemmedizin profitieren können. Ja, ich hoffe, Sie fanden das Video interessant und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Digital twins. We'll be right back.